Guten Morgen. Was ist unser Thema heute Morgen? Worum soll es gehen? Wir möchten einen kurzen Abschnitt aus der Bibel betrachten. Zwei Verse aus dem Römerbrief. Aber bevor wir uns wirklich mit dem Text betrachten, möchte ich das Drumherum von damals, vom Römerbrief, von dem Teil etwas betrachten. Die Bibel, wir Christen haben die Bibel als Gottes Wort, als Basis. Die Bibel von Gott an Menschen eingegeben, von Menschen aufgeschrieben, in einer Situation an Menschen, die sich in einer anderen Situation befanden. Deshalb ist es für uns ganz interessant zu verstehen, wer schreibt und an wen schreibt er, in welcher Situation und warum. Bei manchen Stellen in der Bibel ist der Zusammenhang sehr interessant. Er ist wichtig, um das Ganze besser verstehen, anwenden zu können. Erst wenn wir das drumherum ein bisschen verstehen, wird das Wort wirklich lebendig. Wir können es anwenden. Bezogen auf den Text heute, auf den Römerbrief. Römerbrief, Neues Testament, also nach der Geburt von Jesus, geschrieben von einem Paulus. Der Apostel Paulus schreibt. Apostel stammt aus der Schifffahrt. Bedeutet Gesandter, Gesandter eines Höheren. Aber wer war denn dieser Paulus? Was macht ihn aus? Paulus, ein Mann aus Tarsus, das war der Herkunftsort. Tarsus, eine Stadt in der heutigen Türkei, eine Hafenstadt. Heute an der Grenze zu Syrien, also so der Mitte der Türkei, im südlichen, im Süden. Eine Hafenstadt. Und dieser Paulus, der war Jude. Er war von dem jüdischen Lehrer Gamaliel unterrichtet. Ein ganz wichtiger Gelehrter damals. Es war damals wichtig, nicht an welcher Hochschule hat man studiert, sondern wer hat mich unterrichtet. Es war einer der wichtigen Rabbis der damaligen Zeit. Paulus war sehr gebildet. Er konnte lesen und schreiben. Er kannte sich in der Bibel aus. In der Bibel, die man damals kannte, in den Schriften. Vielleicht in großen Teilen des Alten Testaments. Und Paulus wurde älter. Er wurde ein brennender Jude, ein Verfolger der neuen Sekte, dieser Sekte, die sich auf Jesus berief. Und Paulus machte das zu seiner Lebensaufgabe. Er war mit Soldaten unterwegs und hat diese Sekte verfolgt. Diese Anhänger ins Gefängnis werfen lassen, Anhänger töten lassen. Diese Sekte, das waren die Christen. Der Anführer, den hatte man auch schon umgebracht, diesen Jesus. Und die Sekte wurde immer größer, das wurde immer schlimmer mit denen. Und Paulus verfolgte sie. Und auf einem dieser Wege hat Paulus eine Erscheinung. Jesus erscheint ihm. Und das Unglaubliche passiert. Paulus erkennt Jesus. Er bekehrt sich. Paulus erkennt, dass er falsch liegt, dass er Jesus benötigt. Zur Vergebung der Schuld. Und Paulus wird einer der ersten großen Missionare. Er geht zu den Heiden, zu denen, die andersgläubig waren. Er geht, er gründet Gemeinden, er lehrt, bezeugt, korrigiert. Er führt den Aposteldienst aus. Und Paulus schreibt auch Briefe. Einige dieser Briefe sind uns erhalten geblieben. Auch der Brief, um den es heute gehen soll. Der Brief an die Römer. Die Stadt Rom. Das Römische Reich war damals eine riesige Weltmacht. Die Weltmacht. Und das hat man früher damals gehabt. Das Babylonische Reich gab es vorher. Es gab immer wieder Weltreiche, die so viel, wie sie konnten, beherrschten. Rom war die damalige Welthauptstadt. Das ist für uns Deutsche vielleicht nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Wir haben das nicht. Und nicht mehr, dass wir so ein Riesenzentrum haben oder haben wollen. Rom war die Stadt, das Zentrum. Rom war auch zur damaligen Zeit sehr groß. Es war Herrschafts- und Regierungssitz. Es war Zentrum von Militär, Zentrum von Wissenschaft. Großer Teil der Religion spielte sich dort ab. Und auch die Kultur war dort. Noch heute sagt man noch, alle Wege führen nach Rom. An dieses Rom, in dieses Rom schreibt Paulus. Und die Gemeinde in Rom, die Gemeinde, war damals etwas anders, wie wir es uns heute vorstellen. Die bestand aus vielen kleinen Gemeinden. Vielleicht eher Hauskreise. Aus Ausgrabungen weiß man, dass es mindestens 15 dieser Gemeinden gegeben haben muss, die sich untereinander kannten, aber die sich in diesen kleinen Gruppen, Familien, Verbünden, Bereichen immer wieder regelmäßig trafen. Sie hatten oft einen festen Treffpunkt und hatten Leiter. Rom war eine relativ junge Gemeinde, nicht so wie wir es heute uns vielleicht vorstellen, eine alte Kirche. Nein, zurückgerechnet kann man sagen, die römische Gemeinde kann maximal 25 Jahre alt gewesen sein. Die Leute, die dort lebten, können maximal 25 Jahre Christen gewesen sein, die Ältesten. Wahrscheinlich viel jünger. Es waren fast alles Leute, die sich aus einem anderen Glauben zum Christentum bekehrt hatten. Erstbekehrte. Sie waren vorher andersgläubig. Sie waren vorher Heiden. Es waren, und das weiß man aus den Namen, die so angeschrieben sind und auch aus dem Römerbrief, an wen Paulus schreibt, es waren wenige Römer, viele Zugereiste, viele Fremde, viele Nicht-Griechen, einige Sklaven, vielleicht reisende Händler noch, Leute, die nicht ursprünglich aus Rom kamen. Was war die Situation der damaligen Römer, der römischen Christen? Die Christen wurden damals schon denunziert, teilweise ausgewiesen aus der Stadt. Das schreibt uns Paulus auch. Es war ein eingeschränktes Leben für die Christen. Kaiser war damals Nero. Dieser Nero, den man kennt. Rom hatte noch nicht gebrannt. Das kam erst ein paar Jahre später. Die Christen standen zu Beginn ihrer Verfolgung. Aber es war schon nicht ganz einfach. In der Synagoge durften sie sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Da hatten sie ein Verbot. Deshalb trafen sie sich in ihren kleinen Verbünden eher heimlich. Das ist die Zeit, in der dieses Geheimzeichen der Fisch entstand. Also Christenverfolgung. Immer schlimmer werdende Verfolgung. Paulus schreibt ihnen einen Brief. Paulus kennt die Gemeinde nicht persönlich. Er war, als er den Brief schrieb, bis dahin noch nie in Rom. Er hatte den Wunsch, nach Rom zu kommen, immer wieder auch schon geäußert. Aber er war noch nicht in Rom. Er kennt ein paar wenige Personen aus der Gemeinde oder Personen, die in die Gemeinde reisen. Händler hauptsächlich. Und Paulus schreibt den Brief etwa 54, so zwischen 54 und 58, man ist sich da nicht ganz einig, nach Christus. Paulus befindet sich in seinem Winterquartier in Korinth. Winterquartier, naja, die Reisen damals waren größtenteils zu Fuß. Vielleicht hat man auch mal einen Esel oder ein Pferd gehabt, aber der Paulus war hauptsächlich zu Fuß unterwegs. Und die Reisetätigkeit hat man dementsprechend eher im Sommer gemacht. Im Winter ließ man sich nieder, war bei jemandem, den man kannte, hat gearbeitet. Paulus hatte ein festes Quartier im Winter. Und in dieser Zeit schrieb er Briefe. Da hat er die Zeit dazu gehabt. Der Brief war das Kommunikationsmittel der damaligen Zeit. Ein Brief war was Besonderes. Ein Brief konnte man weit transportieren und es enthielt die Worte, die Handschrift dessen, der das geschrieben hatte. Ein paar Jahrhunderte vorher hat man noch die Sachen in Stein gemeißelt. Da war noch die Keilschrift, das Maß der Dinge, wenn man was festhalten wollte. Aber auch zur Zeit des Paulus konnte noch nicht jeder lesen und schreiben. Deswegen wurden die Briefe von einem, der das konnte, geschrieben und auch vorgelesen. Briefe wurden weitergegeben. Briefe wurden kommentiert. Briefe wurden abgeschrieben und auch getauscht, wenn einer einen hatte. Und so ging der durch die verschiedenen Gemeindegruppen in Rom. Dieser Brief, aus dem wir heute was uns anschauen. Paulus schreibt im Römerbrief nicht in eine besondere Situation hinein oder bezogen auf ein Problem. Das ist ganz interessant. In fast allen anderen seiner Briefe schreibt er auf irgendeinen Glauben hin, auf irgendein Problem hin, an irgendeinen Geisterglauben, auf irgendeine Uneinigkeit in der Gemeinde hin. Hier nicht. Paulus schreibt im Römerbrief, er beschreibt das Christsein allgemein. Er beschreibt das Verhältnis von Judentum zum Christentum. Was ist dieser Jesus? Was macht ihn aus? Was bedeutet das? Was hat er getan? Wie kommen wir vom Judentum zum Christentum? Wie hängt das alles zusammen? Das sind so die Kapitel 1 bis 11 im Römerbrief. Enthält auch das wahrscheinlich wichtigste Kapitel der Bibel, Römer 8. Das ist heute nicht unser Thema. Wir möchten heute die beiden ersten Kapitel aus Römer 12 betrachten, die beiden ersten Verse. Ab Kapitel 12 beginnt ein neuer Abschnitt. Den Abschnitt könnte man überschreiben mit Christsein in der Praxis. Römer 12, Vers 1 und 2. Wer möchte, kann mitlesen. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich habe diesen Text heute mit überschrieben mit Christsein in der Praxis. Paulus beginnt damit. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Das ist weniger ein Zeigefinger, den man vielleicht am Anfang hören würde. Paulus bezieht sich auf die Verse vorher. Das ist eher ein Doppelpunkt. Eher ein Denkt daran oder daraus folgt. Es ist eine Aufforderung, etwas umzusetzen. Von der Theorie in die Praxis. Paulus schreibt die Brüder als Empfänger an. Im Römerbrief, Kapitel 16, sehen wir, dass ganz viele Frauen auch Empfänger des Römerbriefs waren. Ungewöhnlich viele Frauen, schreibt Paulus in Römer an. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, zu dieser Stelle, an anderer Stelle, wird die Bibel und wird die Gemeinde in der Bibel als Braut bezeichnet. Das ist dann auch weiblich und gilt auch für alle. Also, liebe Frauen, auch ihr seid hier gemeint. Ich kann es euch versichern. Was aber auf jeden Fall deutlich wird, Paulus schreibt an die Geschwister. Er schreibt an Gläubige, an bekehrte Menschen. Das ist kein Missionsbrief. Das ist eine Aufforderung an alle, die glauben. Und Paulus schreibt, dass er durch die Barmherzigkeit Gottes schreibt. Das ist sein Antrieb. Das ist so ein bisschen der Stil von Paulus. Er erinnert, er legitimiert sich. Und Paulus weiß, was die Barmherzigkeit Gottes ist. Er, Paulus, der die Christen verfolgt hat. Genau diesen Paulus gebraucht Gott. Jesus spricht Paulus in Barmherzigkeit und Liebe an. Und Paulus bekehrt sich. Das ist für uns Menschen eine Basis, die wir nicht nutzen würden. Gott nutzt diese Basis. Eine Basis, die vorher was ganz anderes war und baut darauf etwas auf. Paulus kennt die Barmherzigkeit. Er hat sie erlebt, er hat sie erfahren. Die Barmherzigkeit, von der er schreibt. Die Barmherzigkeit, die alle Christen angenommen haben, als wir uns aus Gnade zu Gott bekehrt haben. Als Gott uns allein aus Gnade, allein durch Gnade und Liebe errettet hat. Genau diese Barmherzigkeit, die meint Paulus. Und er schreibt weiter, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Leiber und Opfer? Das ist schwer zu verstehen. Was bedeutet denn das? Also das, was man isst, hingeben, Leiber hingeben als Opfer. Es geht um Opfer. Und das ist für uns schwer zu verstehen. Wenn wir hier jetzt betrachten, wem Paulus schreibt, wird es viel einfacher. Paulus schreibt der Gemeinde in Rom. Er schreibt diesen Römern. Diese Personen wussten, was Opfer ist. Götter waren damals bekannt. Tempel gab es auch in Rom, jede Menge. Die Empfänger des Römerbriefs kamen aus ganz anderen Gemeinden, aus ganz anderen gläubigen Gemeinden. Die waren nicht Christen. Die hatten sich bekehrt, die kamen aus anderen Glaubensrichtungen. Die hatten anderen Götter geopfert. Und Opfer gab es natürlich auch in fast allen Glaubensrichtungen, auch bei den Juden. Opfer wurden einem Gott gebracht, meistens in einem Tempel. Oft Tiere, oft Früchte, manchmal auch Geld. Das Opfer wurde oft verbrannt, meistens verbrannt, geräuchert. Auch die Juden brachten Opfer. Regelmäßig mussten Opfer gebracht werden. Brandopfer, Sündopfer. Für uns ist das ein fremder Gedanke, dass wir dauernd opfern. Aber die Römer damals, die verstanden, was gemeint ist. Die kannten Opfer. Aber was sie nicht verstanden, oder was erstmal neu war, war ein lebendiges, heiliges, also Gott geweihtes Opfer. Und ein Gott wohlgefälliges Opfer. Hier war was neu, hier war was anders. Ein Opfer war nicht lange lebendig. Es war heilig. Es war für Gott. Es war Gott wohlgefällig. Es war für Gott. Aber es war, weil nachdem ich dieses Opfer gebracht hatte, nachdem man das Opfer dargebracht hatte, war das Opfer nicht mehr da. Es war weg. Wenn man das Tier geschlachtet hatte, dann war es tot. Wurde verbrannt oder gehörte dem Priester. Es war weg. Ein lebendiges Opfer. Das war was ganz Neues. Und dieses lebendige Opfer, das soll unser vernünftiger Gottesdienst sein. Das war nicht das Opfer, das sie kannten. Paulus spricht davon, dass man das ganze Leben als Opfer für Gott darbringen soll. Ein Leben als Gottesdienst. Ein Leben als Dienst für Gott. Die Leute in Rom verstanden das. Nicht mehr ein Opfer, das man öfter wiederholen musste und wieder neu bringen musste und wieder Brand- und Sündopfer, sondern anstelle dem sich wiederholenden Opfer ein ständiges Opfer. Ein ständiges Opfer war das Leben für Gott. Man lebt für Gott. Und das ist das Opfer. Das ist der Gottesdienst. Ständiges Leben für Gott. Und es geht weiter mit Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Eine neue Aufforderung. Was bedeutet das? Nicht so sein wie die Welt. Ganz anders sein. Nicht der Welt gleichstellen. Das bedeutet sichtbares Christsein. Und wem schreibt Paulus das? Paulus sagt das in der Situation hinein, die bedrohlich war. Christen in der Verfolgung. Die Empfänger, die diesen Brief hatten, über Jahre hatten, die hatten gar keine schlechten Chancen, irgendwann in der Arena mit dabei zu sein. In der Arena ganz vorne. Paulus fordert diese Leute auf, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Seid nicht so wie die Nichtgläubigen. Zeigt, dass ihr anders seid. Dass ihr andere Ziele habt. Also eine Aufforderung, anders zu sein. Den anderen Gott, den eigenen Gott zu bezeugen. Dazu kann ich jetzt ganz viele Aspekte erwähnen. Ich möchte nur einen ganz kleinen rausziehen. Zeugnis sein. Paulus fordert in Philipper 4, Vers 4 die Philipper in einem anderen Brief auf, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum sage ich euch, freut euch. Philipper 4, Vers 4. Ich lasse den Zusammenhang mal weg. Die Grundaussage bleibt. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wie reagieren wir darauf, wenn wir das hören? Fallen uns viele Gründe ein, warum das nicht gehen kann? Warum das für uns heute nicht passt? Warum man nicht immer freudig sein kann? Paulus meint hier nicht, dass es auch Zeiten der Trauer gibt. Schwere Zeiten, Verfolgung, die hat Paulus auch erlebt. Auch und besonders dann erlebt, als er bei Gott war, als er für Gott gedient hat. Paulus schreibt doch nicht, tut so, als ob ihr immer freudig seid. Heuchelt. Das sagt er nicht. Tut nicht so, als ob ihr immer voll Freude seid. Nein. Paulus weiß, dass das nicht immer geht. Paulus spricht von einer Grundeinstellung. Freude als Grundeinstellung. Kann man an unserem Leben, an deinem und meinem Leben, an unserem Handeln eine freudige Grundeinstellung sehen? Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum sage ich, freut euch. Und ein kleiner zweiter Doppelpunkt zur Freude. Eine Situation im Alten Testament. Das Volk Israel war in Gefangenschaft. Israel war zerstört. Das Land war zerstört. Auch die Hauptstadt Jerusalem war zerstört. Das Volk Israel war 70 Jahre in Gefangenschaft. Sie waren in Gefangenschaft in einem fremden Land weggeführt. Und jetzt waren die ersten Israeliten wieder zurückgekehrt in ihr Land. Sie durften das. Sie sollten das. In unserem Bibel-Plus-Abenden betrachten wir gerade diese Situation, wie das war damals. Und die Israeliten hatten begonnen, die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt, die alte Hauptstadt wieder aufzubauen. Sie hatten begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Und sie waren schließlich unter großen Schwierigkeiten fertig geworden mit der Stadtmauer. Sie hatten auch angefangen, sie hatten auch eigene Häuser gebaut. Sie hatten angefangen, den Tempel zu bauen. Und in dieser Situation treffen sich die Israeliten gemeinsam, um auf Gott zu hören. Und sie merken, die Schwierigkeiten sind noch nicht vorbei. Es wird schwierig bleiben. Und in dieser Situation, die Israeliten treffen sich, sagt der religiöse Führer und Schriftgelehrte Esra zu den Israeliten, Nehemia 8, Vers 10b, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. In dieser Situation, das war nicht einfach. Die hatten Schwierigkeiten. Freude am Herrn haben wir. Freude am Herrn habe ich. Hast du Freude am Herrn? Ist diese Freude am Herrn meine Stärke? Deine und meine Stärke? Gibt uns das Kraft? Wenn das so ist, kann man das sehen. Freut euch am Herrn alle Zeit. Und wiederum sage ich euch, freut euch. Eine Grundeinstellung. Eine Grundeinstellung der Stärke. Sichtbares Christsein. Freude. Was wäre, wenn die anderen Menschen an unserer Freude unser Christsein erkennen könnten? Und in Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus weiter, wie das gehen kann. Römer 12, Vers 2, sondern ändert euch. Und hier ist leider in vielen Übersetzungen ein kleiner Fehler passiert. In ganz alten und in ganz neuen Übersetzungen steht es wie im Urtext. Richtig übersetzt ist, lasst euch verändern. Und nicht ganz korrekt ist, ändert euch. Lasst euch verändern. Gott will uns verändern. Wir müssen nicht selber besser werden. Gott will in uns Veränderung bewirken. Lasst euch verändern. Wie soll das gehen? Steht im Text. Durch die Erneuerung eures Geistes. Durch die Erneuerung eures Sinnes. In anderen Übersetzungen. Also durch die Veränderung unserer Gedanken. Gott will unser Denken verändern. Stellt sich die Frage, kommt Gott in deinem, in meinem Denken vor? Wie kommt er vor? Welchen Stellenwert hat Gott in deinem und meinem Denken? Ist Gott der zentrale Punkt in unserem Denken? Oder ist es nur der Hausgötze, den ich manchmal auch noch befriedigen muss, den ich nicht verärgern darf? Ein Bereich, den ich auch noch zufriedenstellen muss? Was will Gott? Was sind Gottes Ziele in meinem Denken? Was sind meine Ziele? Was sind Gottes Ziele in meinem Denken? Bin ich in Gedanken mit Gott unterwegs? Oder will ich, dass Gott mit mir unterwegs ist? Gott will unser Denken verändern. Gott will in unserem Denken der zentrale Punkt werden. Wir sollten zulassen, dass Gott unser Denken verändert. Gott will uns verändern. Und weiter im Text wird auch erklärt, warum das so ist. Damit wir erkennen können, was Gottes Wille ist. Gottes Willen erkennen. Nämlich das Gute, das Wohlgefällige, das, was Gott gefällt. Und das Vollkommene, das Göttliche. Das ist Gottes Wille. Das Ziel ist, dass wir Gott erkennen. Dass wir Gottes Willen für uns erkennen. Und nachdem wir das erkannt haben, auch umsetzen. Gottes Willen erkennen und tun. Beginnend in den Gedanken. In den folgenden Versen in Römer 12 und auch den weiteren Kapiteln geht es weiter. Das betrachten wir heute nicht mehr. Aber es ist ganz interessant zu lesen, zu Christsein in der Praxis. Ich möchte zusammenfassen. 3 Punkte. Als erstes Hingabe. Das war die Sache mit dem lebendigen Opfer. Hingabe des ganzen Lebens als vollständigen Dienst für Gott. Ständiges Opfer ist der Gottesdienst. Als zweites, nicht der Welt gleichstellen. Das war die Sache mit dem sichtbaren Christsein und daraus der kleine Aspekt Freude. Philipper 4, Vers 4. Freut euch alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Und Nehemiah 8, Vers 10b. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freude als Grundeinstellung des Christseins. Und als drittes die Veränderung unseres Denkens. Lasst euch verändern. Gott will in unserem Denken vorkommen. Er will unser Denken verändern. Die Veränderung unserer Gedankenwelt. Mit der Frage, welchen Stellenwert hat Gott in meinem Denken, in meinen Gedanken, kommt er vor? Gott will uns beginnend mit dem Denken verändern. Zum Abschluss lese ich den Text, die 2 Verse noch mal kurz, mit ein paar leichten Änderungen, so wie es vielleicht heute besser verständlich ist. Ich fordere euch auf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euer ganzes Leben, euer ganzes Dasein hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer ständiger Dienst für Gott. Euer Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Seid anders. Sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens. Damit ihr erkennen könnt, was Gottes Wille ist. nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das wünsche ich uns. Amen.